Geld ist nicht tot.
Willkommen zur dritten Stunde Leistungskurs Politikunterricht und der Zuchtmeister der Intellektuelle ist wie immer Thomas Brandt. Hallo Thomas.
Ich glaube, es gibt kaum eine Bezeichnung, die schlechter auf mich trifft.
Zucht, oder? Ich nenne dich jetzt immer nur noch Zuchtmeister Brandt und ich hoffe, dass deine Schüler und Schülerinnen das hier hören.
Erstens, die hören das. Zweitens brechen die vor Lachen zusammen, weil die haben mehr mit mir zu tun.
Ja, ja, die haben dich noch nicht wirklich kennengelernt. Ihr habt ihn noch nicht wirklich kennengelernt, Freunde.
Doch, die wissen, dass ich hinter einer Schale aus Zynismus ein netter Mensch verbirgt. Das kannst du. Das
die anderen wissen, dass es andersrum ist. kommen wir zum.
Du bist der Einzige, der behauptet, dass ich böse bin.
Weil es gibt ja auch noch eine Pre-Show, die keiner hört. Apropos Show. Thema heute. Cicero.
Ja. Genau. Marcus Tullius Cicero. Heißt der Kichererbse, ne?
Ernsthaft?
Ja, das heißt Kichererbse. Weil einer seiner Vorfahren eine Warze irgendwie am Kinn hatte oder so, habe ich mal gehört. Das ist jetzt wieder der Trivia-Bereich, ne?
Wie dekliniert man eigentlich Humus, frage ich mich.
Was?
Humus, Humum.
Ich glaube, das sieht nur aus, als wäre es ein lateinisches Wort.
Ah, schade.
Und wenn, musst du gucken, ob es eigentlich Humus oder Humus ist, weil wenn das ein langes U ist, dann ist es U-Deklination, dann ist es Humus, Humui, Humum und so weiter.
Ich bin ja schon mal froh, dass ich auf Anhieb wusste, dass es deklinieren heißt und nicht das andere, was mir gerade nicht einfällt.
Konjugieren.
Genau, deswegen ist es ja wahrscheinlich auch, deswegen habe ich deklinieren gesagt.
Ja, also Cicero. Wir steigen jetzt lustigerweise schon in die lange Reihe von Philosophen ein, die sich auf Platon und auf Aristoteles beziehen.
Tun das nicht alle? Also außer vielleicht Sloterdijk mit seinem Pissverzell, den er den ganzen Tag macht, aber sonst?
Also es gibt ja diesen blöden Spruch mit alles ist Fußnote zu Sokrates oder Aristoteles.
Scholastik, glaube ich, nennt man das.
Ja, das ist die große mittelalterliche Fußnote zu Aristoteles.
Genau.
Das stimmt halb, aber es stimmt halt auch nicht ganz, sondern wir haben durchaus auch, also Marx zum Beispiel ist keine Fußnote zu Hegel, aber Hegel ist keine Fußnote zu Aristoteles oder so, ne? Also, so, solche Sachen. Aber das ist weit in der Zukunft. Cicero. Cicero ist jetzt für uns total spannend, weil Cicero ist der erste Praktiker, den wir haben. Ja, uns werden hin und wieder politische Philosophen begegnen, die auch Praktiker waren.
Was heißt Praktiker?
Der war Konsul.
Ach so, du meinst, der hat was anderes gemacht, als den ganzen Tag nur nachzudenken, sondern er hat auch für seinen Lebensunterhalt gearbeitet sozusagen.
Richtig, also er ist echter Politiker. Wir haben
aber jetzt nicht Praktiker im Sinne von, der hat seine Philosophie angewandt.
Da kommen wir jetzt drauf. Okay. Nein, er hat die Philosophie geschrieben, weil ihm alles um die Ohren geflogen ist und weil die Welt schlecht war. Aber das hast du ja bei mehreren. Also Machiavelli ist zum Beispiel auch so, der kommt aus der Praxis. Ja. Machiavelli, John Stuart Mill, war auch liberaler Politiker und hat dann dazu die entsprechende Philosophie geschrieben und so. Und Cicero ist halt auch so ein Fall. Also er ist tatsächlich Konsul gewesen, wurde dann aus der Stadt gejagt und zwar waren seine großen Gegner, und ich fasse das jetzt alles groß zusammen, man braucht mir, ich mag immer so Biografiekunde nicht.
Ja, machen wir im Zweifelsfall im Geschichtsunterricht.
Das kann ja Matthias auch viel, viel besser als ich erzählen. Seine Gegner war allerdings ein Triumvirat und unter anderem war da halt Cäsar dabei und Crassus und noch irgendjemand. Also er war halt Konsul und gleichzeitig gab es dieses Triumvirat, wo dann die miteinander beschlossen haben, ne, Triumvirat heißt ja tatsächlich Bund aus drei Männern, so untereinander die Politik sich inoffiziell aufgeteilt haben. Während Cicero so der Vertreter des offiziellen Staates war. Und gegen dieses, jetzt muss man so ein bisschen wissen, wie das im alten Rom funktioniert hat. Im Endeffekt war Politik hauptsächlich über Reden ausgeführt. Also sprich, man traf sich auf dem Forum oder im Senat und dann wurden Reden gehalten.
Im Sinne von Konsensbildung oder?
Ja, naja, also du hast halt im Endeffekt dann eine Volksversammlung gehabt, glaube ich, und einen Senat. Und da gab es halt Abstimmungen. Und die verschiedenen Seiten und die verschiedenen Politiker haben halt versucht, für diese Abstimmung die Mehrheit durch Reden zu gewinnen. Und die Art, wie man redet, ja, und auch die Kunstform und auch die Schärfe des intellektuellen Arguments waren alle wichtig ob du gewonnen hast oder so.
Das heißt, selbst wenn du objektiv recht hattest, also die Wahrheit gesagt hast, das mies vorgetragen hast, konnte es passieren, dass das Votum anders ausgegangen ist?
Ja, wobei objektiv recht, weiß ich nicht, wie du auf die Idee kommst, wir reden über Politik und Gesellschaft, da gibt's sowas nicht, ne?
Okay.
Ja.
Naja, man kann ja, ich weiß nicht, worüber die diskutiert haben, aber es gibt ja bestimmte Prämissen, an denen sich nicht rütteln lässt und daraus lassen sich dann auch eventuell bestimmte Schlussfolgerungen ziehen.
Ja, aber darum ging es nicht. Also es ging halt im Endeffekt um so typische politische Sachen, ja, erhöhen wir die Steuern da, machen wir da das und so, ja, also und Cicero war halt berühmt für seine Reden. Das ist der Grund, warum er bis heute Abi-Stoff im Latein unterrichtet ist. Ja. Hm. Ist allerdings auch gut zu übersetzen, weil es relativ gerade und da sind nicht so viele, ist nicht Lyrik.
Nicht so viele Gerundiven drin.
Die schon.
Mist.
Ellipsen sind nicht so viele drin.
Ellipsen.
Ja, Ellipsen ist, wenn kunstvoll Wörter weggelassen werden, die du dir dann denken musst, weil das macht Sinn. Hm. Auf jeden Fall, er hat auch ein Buch geschrieben über den Redner, ja, die Oratore und darüber, wie wichtig das Reden ist. Und er galt halt als einer der größten Redner. Das Problem war halt dieses Triumvirat, ja, und er wurde auch wirklich aus der Stadt gejagt. Also er war Konsul, fiel in Ungnade, wurde aus der Stadt gejagt und konnte er erst ein Jahr später nach Lobby wiederkommen und war dann aber auch politisch komplett abgemeldet. Dieses Triumvirat war aber ganz anders gestrickt, sondern es waren halt einfach drei Leute, die so unter der Hand, ne, inoffiziell Politik gemacht haben. So, und als er wiederkam, saß halt Cicero da und wusste nicht, was er tut, ja, so ein bisschen, was er tun soll. Und dann schrieb er halt ein politiktheoretisches Werk, durchaus unter dem Eindruck dessen, was er erlebt hat, aber auch so. Ich glaube, so wie ich das jetzt auch aus meinen Texten, die ich da wieder zu gelesen habe, verstanden, dann geht man davon aus, dass es so ein bisschen auch so ist, dass man mal den Entwurf, wie man das richtig macht, ja, mit hinlegen wollte. Und das heißt De Republica, über die Republik. Jetzt gibt's da schon ein kleines Problem. Das Werk ist nicht vollständig erhalten. Ja, sondern wurde erst im, wurde erst 1819 in der Vatikanischen Bibliothek gefunden, ja, vom Kardinal Angelo Mai.
Klingt verdächtig, aber ja.
Wieso?
Naja, also 1800 irgendwann in der Vatikanischen Bibliothek gefunden, klingt halt so wie, aha, ich habe hier ein Fragment, ich fülle das einfach mal auf und zwar mit den Dingen, die ich für richtig halte.
Hat er nicht.
Okay.
Er hat das Fragment gefunden und wir haben auch nur das Fragment.
Okay.
Also, da brauchst du dir keine Sorgen machen. Das wurde auch bis ins Frühe, wurde dann auch relativ lange dann erstmal nicht beforscht. Erst im 20. Jahrhundert irgendwie wurde das mal beforscht. Aber der hat das einfach gefunden und hat es dann auch zusammengetragen und veröffentlicht. Wir kommen gleich drauf, was das für das Werk bedeutet. Mhm. Ja. Bevor wir uns aber mit die Republika beschäftigen, mal kurz zu der Sache mit dem Redner. Also die Idee von ihm ist halt, Sprache soll zum Wohl der Gemeinschaft eingesetzt werden. Also ne, so Sprache als politisches Transportmittel.
Ja.
Und die Rede ist das friedliche Mittel der Politik.
Mhm.
Aha. Dass Leute sich unterhalten. Dieses Prinzip zieht sich bis heute durch.
Bis Clausewitz, der hat's dann umgedreht, ne?
Nee. Also die Idee des Krieg, ja. Also, ne, es gibt ja diesen
Krieg ist Klausel die Fortsetzung von Politik mit anderen Mitteln. Ja, das war vor allen Dingen auch eine andere Zeit, in der Krieg was anderes bedeutet hat, als insbesondere die Deutschen in zwei Kriegen bewiesen haben, was es bedeuten kann. Ja,
Klausewitz war ja noch viel, viel früher.
Ja, eben.
Aber die, die Idee, dass Krieg immer ein legitimes Mittel ist, das war auch im alten Rom so.
Ja, also aber da sah Krieg halt auch wirklich anders aus. Und wenn ich im Geschichtsunterricht ordentlich aufgepasst habe, ich weiß jetzt nicht, wie es im alten Rom war, aber im Mittelalter sind viele Kriege ja gar nicht geführt worden. Es wurde gesagt, ich erkläre dir den Krieg, ich habe 1000 Soldaten, dann sagen sie, okay, ich habe 500 Soldaten, du hast gewonnen, ich unterwerfe mich dir.
Ja,
das ist ja nochmal was anderes als Verdun. Ja.
In Rom und Griechenland war es, glaube ich, teilweise zumindest so, also bei den Römern weiß ich das relativ genau, die haben nur im Sommer gekämpft.
Ja.
Ja, also und es gab, also im Griechenland gab es das auch, da gab es teilweise irgendwie, traf man sich halt zur Schlacht, dann war dort, dann standen sich beide Armeen gegenüber.
Auf dem Hügel war das Publikum.
Gemesselt, und dann, genau, und dann ist man wieder gegangen, ja, aber so ein dauerhafter Kriegszustand, wie wir ihn dann irgendwie ab dem, weiß ich nicht, ja, eigentlich schon ab dem 18. Jahrhundert irgendwie kennen, ja, und ab dem 30-jährigen Krieg solche Sachen, wo halt wirklich dauerhaft Krieg ist, das gab es da, glaube ich, nicht. Allein schon, weil die Möglichkeiten waren gar nicht da. Ja. Die Römer waren ja auch berühmt dafür, dass sie unheimlich organisiert waren. Ja. Aber man hat halt, man hat halt einfach durch Präsenz, ne? Also du hast halt einfach Präsenz gehabt. Auch im Mittelalter wurde des Öfteren nicht eine Waffe gezogen, ja, sondern allein die Tatsache, dass da Leute mit Waffen waren, hat gereicht, dass da halbwegs Ruhe herrscht, ne? Ja. So. Das Interessante, wie gesagt, bei ihm ist, er sieht halt die Rede als wichtigstes friedliches politisches Mittel. Und das haben wir heute auch noch, ne? Also schönstes Beispiel ist immer Großbritannien, wo die beiden Bänke im Unterhaus genau zwei Schwertlängen auseinander sind. Mhm. Ja? Damit sie es so klären müssen.
Ja.
So. Und das ist aber, ja, also ist ja wirklich so, ne? Diese ganze Tradition unserer Politik ist eine sehr orale oder eine sehr sprachliche Tradition. Ne? Es war sehr lange rein oral, dann hat man sehr viel. Heutzutage haben wir natürlich unheimlich viel Text in der Politik, aber die Sprache als zentrales Mittel der politischen Aushandlung, das ist tatsächlich immer noch so. Und wir sind bis heute begeistert von Menschen, die uns als Redner begeistern können.
Ja.
Gregor Gysi ist so eines der großen Beispiele, der immer dafür gerühmt wird, wie er dann halt auch, ja, egal ob man ihn da mag, rednerisch arbeitet. Aber gleichzeitig kann man halt auch anderen Politikern immer wieder zuhören und kann in ihren Reden finden, was sie verschleiern wollen und was sie sagen wollen. Ja. Und Cicero war halt so ein bisschen berühmt dafür. Ja. Er kommt dann halt zurück und schreibt die Republika, und die Republika ist eine Neuauflage aus seiner Sicht der Politeia von Platon. Das heißt also, ist tatsächlich ein bisschen so, er möchte eigentlich eine bessere Politeia schreiben, um zu zeigen, dass die Römer auch gut Philosophie können.
Na, ah, verstehe ich.
Ja, also ich habe das im Lateinunterricht schon mal gehört, dass die Römer immer so einen Minderwertigkeitskomplex gegenüber den Griechen hatten, nach dem Motto, okay, ihr seid eher so die Praktiker, ja, und die großen Philosophen und Theoretiker sitzen alle in Athen. Und das war wohl anscheinend auch so ein bisschen was, das war auch schon ein bisschen was, wo sie sich so ein bisschen angepiekst gefühlt haben. Ja. Und der Unterschied zwischen den beiden Büchern ist jetzt aber, Platon ist halt wirklich reine Theorie, ne? Da hat er halt irgendwie gesessen. Und Cicero ist in der Geschichte und der Realität verhaftet. Das heißt also, Cicero schreibt ein Buch über den idealen Staat, ja, wie das Platon auch tut, aber bezieht sich die ganze Zeit auf die Geschichte und die römische Realität zurück. Ja, also sprich, er geht nicht hin und entwirft so ein Wolkenschloss, das macht dort, also, ne, sondern er hat da eine, also, ne.
Ich habe die Idee, aber es funktioniert nicht, wie man in Gallien sehen kann oder sowas.
Ja, nee, nicht so, sondern eher so, er leitet halt die Prinzipien eines idealen Staates aus der aus römischer Geschichte ab. Ja, er sagt halt, okay, wir haben das und das und deswegen ist das und das gut und so weiter. Wir können so ein bisschen praktisch einsteigen. Also erstens, das müssen wir noch schnell erzählen, es ist tatsächlich wie die Politeia auch ein Streitgespräch. Mhm. Die zentrale Person ist Publius Cornelius Scipio Aemilianus, auch genannt der Jüngere. Ja. Und es geht hinten im Buch auch um den idealen Staatsmann und dass dieser Scipio Aemilianus, der Jüngere, ist es aus der Sicht von Cicero. Jetzt haben wir ein kleines Problem. Der Teil des Buches, wo drin steht, wie der ideale Staatslenker aussieht, der ist nicht erhalten.
Oh.
Das heißt also, wir können dann nachher nur ein bisschen darüber spekulieren, wie das aussieht.
Aha.
Aber der sitzt halt an den
Ludi. Vielleicht hat er das extra gemacht, damit wir heute noch drüber diskutieren müssen.
Nee, ich glaube, der wollte wirklich was erzählen. Okay. Aber so literaturwissenschaftlicher Tipp, ne? Solche Vermutungen über Autoren sind immer falsch.
Okay.
Es ist so und so, ja. Wenn dich irgendjemand
so schlau
fragt,
sind Autoren nicht, meinst du?
Nee, die haben alle Geltungsbewusstsein. Hm. Niemand schreibt ein Fragment damit in der Hoffnung, dass dann irgendwann sich mal jemand wundert. Ja.
Ah.
Das passiert ja nicht. Sondern du möchtest ja deine Gedanken in die Welt bringen. Das ist genauso wie die klassische Frage aus dem Deutschunterricht, ne? Was ist die, was möchte uns der Autor damit sagen? Ist die Antwort meistens gar nichts, der wollte damit Geld verdienen. Aber das ist natürlich eine Antwort, die nicht zugelassen ist. Ja, also sprich, meistens haben Autorinnen und Autoren Motive.
Mhm.
Der sitzt halt an den Ludi Latinii, das sind Feiertage, das sind so 3 Tage hintereinander im Jahr seines Todes, weil zum Zeitpunkt, als das Cicero geschrieben hat, ist Scipio schon tot. Sitzt er mit seiner Familie und Freunden und so weiter da so irgendwie in seinem Landhaus rum und sie philosophieren halt. Und eigentlich waren das 6 Bücher, ja, also für jeden Tag 2 Bücher und das ist dann halt in Dialogen.
Mhm.
Ja, kann man sich so ungefähr vorstellen. Und die Bücher bestehen halt einmal aus Grundbegriffen und Formen der Verfassung allgemein. Ja, dann
führt er da neue Begriffe ein oder übernimmt er die?
Das sieht am Ende, also er führt neue Begriffe ein, das sieht am Ende aus wie das von Aristoteles, also auch mit diesem viele einer und Gemeinwohl, nicht Gemeinwohl. Er benutzt aber andere Begriffe und ich habe es mir angeguckt und habe gesagt, oh Gott, man kann es weglassen, ja. Also er macht halt irgendwie, hat natürlich lateinische Begriffe und fügt denen dann noch so Merkmale dazu. Also du hast halt einmal das Regnum, das Königtum, ne, als gute Form der Einzelherrschaft, das ist die Fürsorge, ja, deren Merkmal ist die Fürsorge.
Mhm.
Ja, Tyrannis ist dann wieder die Gegenform, deren Merkmal ist der Hochmut. Ja, die Aristokratie bei Aristoteles ersetzt er gegen die Civitatis Optimatium, ja, also die Optimatenherrschaft, ja, deren Idee ist Klugheit, ja. Die Oligarchie, deren Merkmal ist Klickenbildung.
Ja, hat er recht gehabt. Hat er recht behalten, so.
Ja, die Volksherrschaft, die noch Politi bei Aristoteles hieß, ist hier die Civitatis Popularis, ne, deren Ziel ist die Freiheit. Und deren schlechte Form ist dann die Ochlokratie oder Anarchie. Ochlokratie ist der Begriff, den Platon verwendet. Das ist die zügellose Masse.
Ja.
Also es ist sehr ähnlich. Ja, die Ideen sind ähnlich. In der Diskussion im Übrigen geht es dann darum, also wird einmal gesagt, die beste Variante für Scipio ist das Königtum. Ja, da ist halt einer da und macht sich und kümmert sich und die Gruppen und Allherrschaft haben alle ihre Probleme.
Mhm.
Aber am Ende kommen sie drauf, dass eigentlich die Mischverfassung, von der wir schon mal geredet haben, ne, also eine Verfassung, wo sich alle 3 Teile mischen, die wir ja bis heute haben, ne, wo wir in Deutschland eine Volksherrschaft haben, die sich ihre eigenen Optimaten, bleiben wir ruhig bei den Begriffen, wählen, die dann wiederum uns einen König herbeiwählen.
Mhm.
Ja. Also wo du im Endeffekt diese drei Sachen hast, diese Mischverfassungsidee gewinnt dann ganz am Ende des Arguments. Ja. Cicero hat auch eine Staatsdefinition und die habe ich mitgebracht, weil die sehr schön ist und weil man daran noch was anderes erkennen kann, also worum es hier am Ende geht. Ja, ich lese jetzt nicht die lateinische Variante vor, weil das ist
nett.
Erstens weiß ich nicht, ob ich das in der Länge kann und zweitens, meine Güte, das kann man sich doch sparen. Also, aber ich habe die hier über die Übersetzung da. Es ist also das Gemeinwesen die Sache des Volkes, denn bei ihm geht es darum, dass der Staat sich um das Gemeinwesen kümmert. Ja, das ist also noch eine neue Perspektive. Es geht hier um das Gemeinwesen. Mhm. Ein Volk aber nicht jede irgendwie zusammengescharte Ansammlung von Menschen, sondern die Ansammlung einer Menge, die in der Anerkennung des Rechtes und der Gemeinsamkeit des Nutzen vereinigt ist. Das ist sehr spannend. Ja, er macht dann nämlich etwas, worüber wir bisher noch nicht geredet haben. Ich glaube, wir haben als wir bei Aristoteles waren, haben wir schon mal darüber geredet, was eigentlich die Aufgabe von einem Staat ist. Ja, und die Aufgabe von einem Staat ist, dafür zu sorgen, dass die Gruppen der Gesellschaft untereinander politisch ausgehandelt werden, aber auch gleichzeitig das Recht durchzusetzen und für alle von Nutzen zu sein.
Alle, ja? Im Sinne von alle. Oder nur die Männer?
Du musst jetzt immer abziehen, dass das natürlich Cicero im alten Rom geschrieben hat, aber heute würde, ja, also wenn er das heute denken würde, würde er mit alle meinen.
Okay.
Ja, also die Anerkennung des Rechtes und die Gemeinsamkeit des Nutzens. Also sprich, ein Volk sind Leute, die sich die das Recht anerkennen, aber auch den Nutzen davon nehmen. Und das ist ja zum Beispiel sehr interessant, weil das bedeutet nämlich unter anderem, dass Staatlichkeit und das Gemeinwesen auch eine Aufgabe des Volkes ist.
Ja.
Weil du ja als Volk daraus einen Nutzen ziehst. So. Und gleichzeitig aber dich auch einschränken musst. Da die können wir jetzt ziehen bis zu Thomas Hobbes, John Locke, ja. Und aktuellen Diskussionen. Ja, also die Frage, was ist, ja, für was ist denn eigentlich so ein Staat da?
Ja, ist ich hänge, das Gemeinwesen ich hänge ja noch, zu schützen. Ich hänge ja noch beim Volk, also beim Gemeinwesen. Mhm. Wie viel Individualität lässt denn diese Konstruktion überhaupt zu? Also Protoliberalismus sehen wir da ja noch nicht, ne?
Nee, gar nicht. Okay. Hier steht das Gemeinwesen Res Publica, ne? Ist die Sache, dass die öffentlichen Sachen sind Sache des Volkes. Also sprich, die Frage, wie unsere Gemeinschaft gestaltet ist, ist die Aufgabe aller. Mhm. Und zwar aller, die sich zusammentun, um das Recht anzuerkennen, was dadurch geschaffen ist, und davon auch den Nutzen ziehen. Das hat mit liberal gar nichts zu tun. Mhm. Und der neoliberale Solipsismus, den hätte er, glaube ich, komplett abgelehnt. Ja, weil er gesagt hätte, ja, aber Moment mal, liebe Kinder, ja, es kann nicht sein, dass ihr nur den Nutzen habt.
Ja.
Ja, sondern ihr müsst euch halt um das Gemeinwesen kümmern. Diese Idee von, wenn jeder für sich sorgt, ist für alle gesorgt.
Ja.
Ja. Die findest du ja auch nirgendwo. Also selbst bei den ganzen Folien für irgendwelche modernen neoliberalen Ideen findest du die ja nicht. Die geben ja alle dann hintenrum zu, dass es doch einen Minimalstaat geben muss, weil ansonsten, so, ja. Und in dem Moment muss man sie dann schon fragen.
Wann immer die Hörerschaft diese Sendung jetzt gerade konsumiert, es ist April 2020, wir haben gerade eine Pandemie. Und das ist die Sternstunde des Staates gerade. Und die Neoliberalalas sind gerade vergleichsweise leise, wenn sie auch immer mal wieder aufpoppen. Aber sagen wir mal, sie sind gerade ein bisschen irrelevant. Das ist schon ganz interessant zu sehen, ja.
Ja, weil es Aufgaben gibt, die du alleine nicht schaffst, ne? Ja,
selbst mit und allem Geld, das du vorher gescheffelt haben solltest, nicht alleine schaffst.
Ja, weil es gibt halt Dinge, die interessieren sich nicht für Geld.
Genau.
Und da ist halt genau die Sache, ne? Anerkennung des Rechts, Gemeinsamkeit des Nutzens.
Mhm.
Das heißt also, ein Staat, ein Gemeinwesen ist Aufgabe des Volkes und das Volkes hat aber auch ein Interesse daran, ja, aber erkennt dann auch das Recht, das gesetzt wird, an. So. So. Eine der ersten Ideen. Jetzt sind wir so ein bisschen abgeschwungen, weil eigentlich kommt das ein Stückchen später, aber wir sind jetzt schon da. Ja, also, was er dann macht, ist, er geht in die geschichtliche Entwicklung Roms, mhm, ja, und geht in fundamentale Wert- und Ordnungsvorstellungen der Philosophen als Thema politischer Betrachtung. Das ist dann Buch 3. Ja, also macht auch nochmal so eine philosophische Diskussion. Und spricht dann nochmal darüber, wie das so anzuwenden ist. Also er macht halt jedes Mal eine Anwendung. Ne? Wenn du jetzt siehst, das sind ja eigentlich 6 Bücher gewesen und 3 Tage, und an jedem dieser Tage hat er vorne so ein Theoriekapitel und hinten so eine Anwendung mit Beispielen aus dem alten Rom, mhm, sozusagen. Ja, mit Beispielen, die den Leuten auch ein Begriff sind. Und was leider nicht erhalten ist, ist das Bild des idealen Staatslenkers und die Darstellung seines Wirkens. Wobei wir zur Darstellung seines Wirkens gleich mal kommen, das ist nämlich sehr spannend. Das Buch ist vollständig erhalten, das 6. Buch, und die Geschichte dazu, dass das muss ich erst habe ich so im Recherchieren erst mitgekriegt, ist lustigst. Ja, ist auch so literaturwissenschaftlich spannend. Das heißt also, so über den idealen Staatswand ist fast nichts erhalten, außer dass er eine richterliche Funktion haben sollte, also sollte neutral sein und entscheiden. Er sollte ausgebildet sein und er sollte ein guter Redner halten. Sein und sein Verhalten im Krisenfall ist wichtig. Mehr ist nicht erhalten.
Verdammt.
Ja. Aber ich dachte mir, das
naja, das wäre ja, ich meine, uphold the law, ne? Also Verhalten im Krisenfall, wenn das Verhalten im Krisenfall wichtig ist und er vorher schon definiert hat, was denn überhaupt wichtig ist für den Staat, dann wäre ja das richtige Verhalten im Krisenfall genau diese beiden Sachen, Anerkennung des Rechts und was war das mit dem Nutzen, aufrechtzuerhalten.
Genau, und zwar für alle.
Ja.
Also man kann so ein bisschen aus dem Leben von Cicero ziehen, dass er durchaus jemand war, der also auch Politiker und Selbstverständnis hatte. Er macht das für alle.
Ja.
Also wenigstens aus seiner Sicht, ne, muss man dann immer so, du könntest jetzt so psychologisch, soziologisch ankommen und sagen, na ja, mein Freund, ja, aber ich glaube, ja, es gibt ja, glaube ich, so 2 Gruppen von Politikern, die man erstmal grob unterscheiden kann, ne, von Staatsmännern. Die eine Gruppe hat auf irgendeine Art ein Sendungsbewusstsein und egal auf welcher politischen Seite sie steht, sie glauben, dass sie etwas Gutes tun oder was Richtiges tun.
Ja.
Na, gut ist ein schlechter Begriff, richtig finde ich immer besser. Ja, weil gut und böse ändern sich die ganze Zeit und richtig und falsch ist an Kriterien zu beurteilen.
Ja.
Ja. Und die glauben halt, dass ein bestimmtes Verhalten in bestimmten Momenten richtig ist, ne? Wenn du jetzt die aktuelle Pandemiesituation nimmst, ja, haben wir jetzt in der weltweiten Betrachtung unterschiedlichste Varianten davon gesehen, was Leute für richtig halten.
Mhm.
Ja. Und was deren Prinzipien sind. Ja, sehr, sehr viele Länder und sehr, sehr viele Politiker und sehr viele Staaten haben sich darauf verständigt, dass wohl das Wichtigste ist, die Erhaltung möglichst vieler Menschen und die Erhaltung eines funktionierenden Gesundheitssystems. Mhm. Aber es gab halt auch Ausreißer,
oh,
ja, die dann 2 Wochen später auf die Idee gekommen sind, dass das vielleicht schlecht ist. Und das ist das Interessante. Also er sagt dann halt so, der Staatsmann hat halt, ne, diese Idee, er ist für, du bist halt Staatsmann für das Gemeinwesen und nicht Staatsmann für dich.
Ja.
Und seine Gegner, ne, Cäsar und so weiter, sind ja so die Ursprünge der Machtpolitiker.
Mhm.
Ja, diese Leute, die Macht haben wollten, um der Macht willen, aber auch Macht, weil sie der Meinung waren, sie wüssten es besser als alle anderen.
Kommt Klientelpolitik bei Cicero vor? Weil ich denke gerade so Staatsmann fürs Gemeinwesen, wenn ich mir jetzt solche Splitterparteien wie die FDP angucke, die behaupten ja, sie würden Politik fürs Gemeinwesen machen, aber das ist ja Unsinn. Also das kann man denen ja sogar nachweisen, dass das Unsinn ist, dass ihre Art Politik zu machen dem Gemeinwesen dienen würde. Spätestens im Krisenfall ist das klar.
Also ich habe das komplette Buch nicht nochmal gelesen. Okay. Ja.
Hätte ja sein können, dass du irgendwie...
Also ich kann dir da keine Antwort darauf reden, ob es irgendwo vorkommt. Was ich von der römischen Geschichte aus weiß, ist und so von dem, was ich im Geschichts- und Lateinunterricht auch darüber mitgekriegt habe. Dafür war der Lateinunterricht tatsächlich gut. Klientelpolitik war so römisch 101, ja. Also die Römer und die Griechen, die haben das alle gemacht. Okay. Ja, also da wurden halt, also der Grund, warum Cicero verbannt wurde, ist ein Klientelpolitikgrund. Okay. Ja, da gab es Leute, die wollten den loswerden. Muss man ganz klar sagen. Ja, und dann als er zurückkam, gab es Leute, die ihn zurückhaben wollten. Mhm. Ja, so. Also.
Da geht's ja um den Staatsmann selbst und seine anderen Staatsmänner. Was ich mit Klientelpolitik meine, ist halt das berühmte Mövenpick-Gesetz zum Beispiel damals, als die FDP durchgesetzt hat, dass die Umsatzsteuer in bestimmten Bereichen gesenkt wird, was dann im Grunde ja im Wesentlichen den Hoteliers zugute gekommen ist.
Ich glaube, in seinem Idealbild würde er sich sofort dagegen wehren. Ja. Ja, er würde sofort sagen, der ideale Staatsmann macht keine Klientelpolitik. Ich glaube aber, dass es durchaus genug Politiker gibt, die genau das tun. Mhm. Weil, naja, sobald du das Gemeinwesen als den zentralen Punkt deines politischen Handelns als deines politischen Handelns als Politiker, als Staatsmann, nicht mehr hast, sondern irgendwas anderes hast, zum Beispiel Machterhalt, zum Beispiel Erhalt von sozialem Status oder so, bist du natürlich sofort in so einer Situation, wo du denkst, oh, guck mal hier, der da drüben, ne? Also wenn ich dem jetzt irgendwie 5% Steuern spare, dann krieg ich da Geld und eine Anschlussverwertung.
Genau.
So, das heißt also, der ideale Staatsmann ist einer, der für alle, für das Gemeinwesen einsteht, ja. So, also, weiß nicht, ne.
Ist natürlich immer noch Interpretationsspielraum, weil das Gemeinwesen aus ganz, ganz vielen einzelnen Interessengruppen besteht, ne?
Genau, aber er versucht, das Beste für alle zu erreichen. Ja. Also, das ist so ein bisschen die Idee, ne. Also, er möchte auf jeden Fall, dass dieser Staat zusammenbleibt. Dass es dann halt im Detail hin und wieder mal irgendjemand, ne. Also, es ist klar, dass im Detail dann Leute über die Klinge springen müssen. Aber die Frage, ne, oder besser gesagt, Interessen über die Klinge springen müssen. Aber du musst halt immer gucken, welches zentrale Ziel hast du? Also die Frage deines politischen Ziels ist, glaube ich, die zentrale da. Ja, also ist mein Ziel, ein Gemeinwesen zu haben, das auf möglichst alle irgendwie zutrifft, von dem alle einen Nutzen haben und das für alle verbindlich ist? Oder ist mein Ziel, meinen eigenen Vorteil zu haben? Oder ist mein Ziel, irgendwie meinen Vorteil dadurch zu erreichen, dass ich anderen Leuten einen Vorteil verschaffe? Ne? Also es ist eine sehr idealistische Sicht. Ne? Ja. Und er sieht halt Scipio als den idealen Staatsmann und er hat es, glaube ich, immer selber probiert. Wenn du dann irgendwie, weiß ich nicht, wenn du jetzt alle Akten aus Rom hättest und mal so nachguckst, wem der garantiert hat, jeder Politiker irgendwo Dreck am Stecken. Weil die andere Sache ist halt, man kann nie sauber bleiben. Selbst wenn man das Edelste versucht, das ist das Erste. Und das Zweite ist, es gibt genug Leute, die das spielen und wirklich nicht spielen, weil sie unbedingt hehre, hochphilosophische Ziele haben. Und das ist, glaube ich, auch schon seit der Antike wahr.
Ja, die AfD ist kein neues Phänomen. Nee, das, ja.
Ja, also das Problem ist auch, es ist eine menschliche Grundkonstante. Ja, also wir hatten ja die Diskussion jetzt schon öfter, wo ich ja immer sage, man sollte bitte ein Politiker keine höheren menschlichen Ansprüche stellen als an den Rest der Menschheit. Ja. Und meine Ansprüche an den Rest der Menschheit sind nicht so hoch. Mhm. Ja. Weil, Ne? Also die Dinge, die uns nahe sind, sind begrenzt, aber sind uns nahe. Ja. Mhm. Und dementsprechend, also man kann natürlich die ne, sagen, das ist der ideale Staatsmann, ist jemand, der komplett ne, so selbstlos für den Staat regiert. Und Cicero wird sich auf jeden Fall selber gedacht haben, dass er in die Kategorie fällt. Allein, ich glaube es jetzt nicht, ja. Weil irgendwo würde man dann doch was finden. Man findet immer irgendwas. Hm. Ja? Und das ist genau die Sache, ja. Also du kannst es halt versuchen und den Anspruch zu haben, ist bestimmt ein guter Leitweg für Staatspersonen, ja, also für Politiker, ja, den Anspruch zu haben, ich mache hier was für die Gesellschaft und die Ansichten, die ich habe, sind gut für diese Gesellschaft. Mhm. Ja, das ist ja, auch so bitter das ist ja was du zum Beispiel solche Menschen wie Christian Lindner einfach mal unterstellen musst.
Das musst du
sogar diesen AfD-Menschen unterstellen.
Aber in dem Moment, wo du das unterstellst, musst du ja notwendigerweise schon eine gewisse Denkfaulheit mit unterstellen.
Wieso?
Weil sie, wenn sie die Konsequenzen ihres politischen Handelns oder die Konsequenzen ihrer politischen Forderungen zu Ende denken würden, da ankommen müssten, dass es nicht gut für alle ist.
Moment. Das ist jetzt aber eine Ideologiefrage.
Wo ist die Ideologie? Bei der Frage, was alle sind.
Bei der Frage, was alle sind, und zwar und teilweise auch bei der Frage, was ist eine gute Gesellschaftsstruktur für alle?
Naja, du kannst ja nur vom Status quo ausgehen. Also klar, du kannst dich natürlich hinstellen, kannst sagen, wie die AfD das macht, naja, wenn wir alle Ausländer rausschmeißen und hier nur noch der weiße Allmann rumrennt, dann ist das eine bessere Gesellschaftsstruktur. Das ist unrealistisch. So, also da gehe ich dann schon mal, das ist sicherlich die Ideologie, die ich da anlege, dass ich sage, nee, komm, jetzt lass mal realistisch sein, geh mal vom Status quo aus. Und da brauchen wir auch jetzt gar nicht die Nazis zu nehmen, sondern da können wir tatsächlich Lindner nehmen. Ich glaube, Lindner, die Art von Liberalismus, die so jemand wie Lindner repräsentiert oder propagiert, ist eine Art von Liberalismus, die davon ausgeht, dass alle die gleichen Startbedingungen haben. Und das ist nicht so. Und ich erwarte eigentlich, dass, ne, wenn ich ihm unterstelle, dass er das zum Wohle aller macht, dass er das mitdenkt.
Ja, aber ich glaube, dass er durchaus eine Sicht hat, dass das ja für alle trotzdem gut ist, weil er ja zum Beispiel ein Menschenbild unterstellt. Ja, ist ja ein Menschenbild dahinter. Das Menschenbild ist halt im Endeffekt, dass jeder, der nicht leistet, soll auch nichts essen. Übrigens jetzt auch nicht sonderlich jung.
Ja,
stimmt. So, das ist ja vollkommen in Ordnung. So, und wenn das eine Welt ist, die du für gerecht hältst und die Welt, die am besten für alle ist, weil ja sich da solche Schlussfolgerungen machen lassen, wie zum Beispiel, naja, wenn wir alle Leute mit ihrem Sterben bedrohen, wenn sie nicht leisten, dann werden die doch leisten. Mhm. Ja, und wer halt nicht so viel leisten kann,
der ist halt weiterhin sterbendroht, ne?
Ja, aber der kriegt ja dann immer noch etwas, ja. Das muss ja immer mitbedenken, ne? So neoliberale Ideen haben durchaus die Idee, dass es ein Etwas gibt.
Ja.
Was da halt vergessen wird, ist die Machtperspektive.
Gut, das wäre das Nächste. Also da bin ich dann ja noch nicht mal, wenn ich sage, nein, denk mal zu Ende. Also erstens, überprüf deine Prämissen, Christian, und dann denk bitte mal auf Grundlage der Prämissen, die sich aufdrängen, sozusagen. Ja, dass es nämlich Menschen gibt, die genügend Kapital, Kulturkapital und Finanzkapital mitbringen, dass die viel besser dran sind und auch viel besser dran sein können als Menschen, die eben kein Kapital mitbringen. Das würde ich dann schon erwarten, aber das ist in diesen Diskussionen, auch wenn ich mit solchen Liberalen tatsächlich mal diskutiere, wird das halt immer ausgeklammert und ausgeblendet. Da wird noch nicht mal drauf eingegangen.
Ja, weil Ich glaube, da ist halt auch einfach die Sache, die sehen halt eine ultimative Freiheit als den wichtigsten Wert an. So.
Aber auch immer aus einer Perspektive, wir diskutieren was gar nicht in diese Sendung gehört, immer aus einer Perspektive.
Ja, wir diskutieren das bestimmt nochmal.
Garantiert. Immer aus einer Perspektive desjenigen, der von solchen Bedingungen, wie sie sich herbeiwünschen, auch garantiert profitieren würde. Spätestens bei Rawls werden wir da nochmal drüber reden.
Ja, aber was ist, also jetzt noch mal zurück, wenn das deine Vorstellung davon ist, dass das eine gute Gesellschaft ist, dann
in der du zu den Gewinnern gehörst und die anderen nicht. Ja.
Ja, aber Moment, so weit würde ich gar nicht gehen, ja, weil da durchaus da der Gedanke ist, dass ja alle Gewinner sein können. Ja, das ist ja nicht so, als
prinzipiell, hätte ja, faktisch aber du? Halt nicht.
Ja, aber es geht halt nicht um die Faktizität, sondern es geht ums Prinzip. Das Prinzip wird ja nie vollständig durchgeführt. Da stehen einem ja immer diese Linken im Weg.
Das stimmt.
Also, ja, also, aber wenn wir gut, das jetzt mal anständig machen würden, ne? Weißt du ja nicht.
Wenn wir weitermachen damit, dann ist irgendwann definieren wir Christian Lindner als Weltverbesserer, was ich auch total lustig finde, weil Weltverbesserer haben grundsätzlich Unrecht.
Ich finde das tatsächlich einen sehr schönen Zirkelschluss.
Ja, sicher.
Weil ich, wenn wir jetzt zurück zu dieser Idee des Staatsmanns kommen, ich würde nicht unbedingt den Begriff Weltverbesserer nehmen, aber ich glaube, dass auch Cicero sagen würde, dass ein Staatsmann das Beste fürs Gemeinwesen will und natürlich Sendungsbewusstsein hat. Sonst wirst du nicht Politiker, sonst wirst du nicht Konsul, ja? Sonst begibst du dich da ja nicht hinein. Also du möchtest die Welt besser machen. Ob dieses besser tatsächlich besser ist, ist eine Frage, die wir eigentlich gar nicht beantworten können. Ja, wir können uns eigentlich maximal relative Fragen stellen, nämlich ist es ein Entwurf, der besser ist als das, was wir jetzt haben oder nicht?
Verbesserung, ja.
Ja, und selbst das Urteil kannst du immer erst ex post treffen.
Ja. Ja,
kannst du immer erst im Hintergrund.
Wie wir beim Möwenpick, kommen wir wieder zurück, wie wir beim Möwenpick dann ja gesehen haben.
Ja,
es ist super, genauso, ne? Gekommen, wie gewarnt wurde, aber du kannst halt 100 Mal warnen, das muss dann nicht so kommen, ja.
Ja, aber das ist halt auch das, man, auf der einen Seite ist es halt bei Politikern durchaus bewundernswert, wenn sie sich nicht unbedingt von jeder Meinung beirren lassen. Auf der anderen Seite sollte man vielleicht auf die eine oder andere Meinung hören. Und da ist halt dann wieder die Frage, wo ziehst du die Grenze? Wem hörst du zu?
Ja.
Ja? So. Das ist halt nicht einfach, ja? Das ist ein Scheißjob.
Ja, klar.
Aber es gibt halt auch viele Menschen, die das komplett unterschätzen, ja? Und dann gleichzeitig aber auch, muss man mal sehen,
viele so der... Ist gut. Ich würde sagen, die Mehrheit ist das, ne? Du musst ja nur mal gucken. Also einfach nur, das Pseudo-Argument, die sind zu gut bezahlt. Das sind die halt nicht. Ja? Also ich würde den Job für die Kohle nicht machen.
Ja, das Interessante ist ja, dass tatsächlich Bezahlung von Politikern, wo wir schon in der Antike sind, in der Antike den expliziten Zweck hatte, dass sie unbestechlich sind, weil sie genug Geld kriegen und ansonsten auch gut auskommen. Unter dem Gesichtspunkt müssen wir das mit der Politikerbezahlung vielleicht nochmal ganz anders sehen. Mhm. Ja, also ne, die Frage, wie gesagt, der ideale Staatsmann, ja, was das Gute fürs Gemeinwesen ist, das er dann sieht, das ist eine extra Frage. Wenn du das Triumvirat, wenn du Cäsar und deine Freunde da fragst, ob das, was sie da machen, gut für die Allgemeinheit ist, hätten die dir genauso gesagt. Aber natürlich ist es gut für die Allgemeinheit, weil wenn wir hier bestimmen, wie das läuft, ja, dann ist das doch für alle am besten. Mhm. Und das ist eine unheimlich populäre Idee. Ja, also das siehst du ja aktuell irgendwie in Europa, das siehst du aber auch zum Beispiel irgendwie beim amerikanischen Präsidenten und so, ja, also ne, diese Vorstellung, dass man als Politiker schon selber genau weiß, was das Richtige und was das Beste ist und dass man dann jetzt sich nicht reinreden lassen will.
Ja, von irgendwelchen Experten.
Ja, oder am Ende noch vom Volk, ja, oder von Leuten, die anderer Meinung sind, das ist ja das Schlimmste.
Ja.
Ja. Also, deswegen der ideale Staatsmann ist so ein bisschen ideologieneutral, ne?
Mhm.
Ja, weil du
Merkel,
ne, wenn, nee, die ist nee. Ja, die ist ja nun alles andere als ideologieneutral, die hat eine neutrale Ideologie, ja, aber nicht andersrum.
Ja. Sehr schön. Ja. Also, das erinnert mich an Besuch beim Hautarzt, aber ist eine andere Geschichte.
ja, also was wir halt bei Cicero sehen, ist, wir sehen die erste philosophische, politikphilosophische Theorie, die so mal an der Praxis orientiert ist. Ne? Also er schreibt da halt mal auf, wie er das gerne hätte. Mhm. Und er schreibt das, glaube ich, vor der Folie auf, dass er es nicht hingekriegt hat. Mhm. Ja, und was bleibt dir dann anderes übrig, als ein warnendes philosophisches Werk zu schreiben, wo du sagst, ey Leute, eigentlich geht das so.
Ja. Ja. So wie Joschka Fischer mit Europa, ne? Entschuldigung.
Boah, was hat der? Weiß ich gar nicht. Hat der ein Buch über Europa?
Ich hatte zuletzt ein Buch geschrieben, da habe ich ein paar Interviews zum Thema mit ihm gelesen und war jedes Mal sehr beeindruckt davon, was für einen guten Überblick der hat. Hatte so ein bisschen was Harald Schmidt-eskes zu seinen besten Zeiten.
Ich glaube, es ist sehr einfach, ja, wenn du solche Leute wie Joschka Fischer, ja, ist ja durchaus ein Intellektueller.
Ja.
Ja. Wenn du als Intellektueller aus diesem Beruf draußen bist und die Entscheidung nicht mehr treffen musst, ja, dass du dann noch mal so schön philosophisch so da durchgehen kannst.
Es ist, ja, ist ja wie beim Fußball, ne? Da ist auch jeder ein Trainer, solange er nicht Trainer ist.
Ja, wobei das dann noch mal was anderes ist, ne? Also jetzt so, solche Leute wie Joschka Fischer und so, da muss man dann sagen, der war mal Trainer.
Ja.
So, und er kann sich dann jetzt dann hinstellen und sagen und sich die Frage stellen, habe ich denn gut trainiert? Mhm. Und ja, und wie finde ich den aktuellen Yogi Löw sozusagen, ne? Mhm. Und das finde ich eigentlich okay, ja, weil natürlich ist da ein bisschen Geschichtsklitterei drin, aber da reden wenigstens Leute von Dingen, von denen sie mal Ahnung haben. Ja. Ne? Also du wirst von Menschen, die in der Politik selber waren und die dann politische Philosophie machen, kriegst du meistens nicht so Idealtheorien. Mhm. Jedenfalls keine Idealtheorien in diesem ne, aristotelischen ja ne, und platonischen Sinne von ja, wenn wir das so und so machen, dann ist das doch alles super, sondern du kriegst meistens so eine pragmatische Variante.
Ja, das ist bei Fischer auch. Also ich erinnere mich an, ich weiß gar nicht mehr, worum es ging, aber ein Satz in einer seiner Antworten lautete, ja, was soll man denn sonst machen? Also das war so, ging auch um irgendwie europäische Integration, irgendwas, ich weiß es nicht mehr. Irgendwie so blablabla, ja natürlich, was denn sonst? Das fand ich irgendwie einen ganz schönen Ansatz, dass er halt nicht sagt, wie man es machen muss, sondern dass man es gar nicht anders machen kann.
Ja, Zwänge. Genau, die
sind wir eigentlich noch bei Cicero?
Wir sind irgendwie immer noch bei Cicero, okay. Weil das ist eigentlich so ein guter Abschluss, ne? Also diese pragmatische Sicht auf die politische Philosophie, ne? Also nochmal so eine Staatstheorie zu machen, nochmal über die Verfassung zu reden, aber halt so begründet in dieser römischen Geschichte.
Mhm.
Ist halt nochmal ein anderer Blickwinkel. Das ist der erste Blickwinkel, den wir in der Geschichte jetzt gekriegt haben von jemanden, der sich halt hingesetzt hat und das alles geschrieben hat, nachdem er es mal gemacht hat. Ne? Wenn du dich erinnerst, als wir über Aristoteles geredet haben, habe ich ja dann auch so ein bisschen betont, ja, der hat das alles geschrieben und sein komplettes privates Wirken, dass der mal Lehrer von Alexander dem Großen war, taucht nirgendwo auf. Mhm. Dass irgendwie Athen seine Selbstständigkeit verloren hat, während er da war, taucht nirgendwo auf.
So ein bisschen ja. den Interessenkonflikt nicht offengelegt, ne?
Ja, genau so ist es. Genau, also das ist die tatsächlich und Cicero kennt halt die Untiefen, ja. Mhm. Und die Dreckigkeit des Geschäfts und sagt dann, ja, aber pass auf. Es gibt da, du hast eine Aufgabe hier als Politiker. Du kannst dir halt überlegen, wie du sie wahrnimmst.
Hm.
Ja.
Der Hund bellt, das heißt, die Sendung ist zu Ende. Was machen wir nächste Stunde?
Nächste Stunde, lass mich kurz gucken. Eigentlich. Ja, eigentlich müssen wir mal zu den Christen abbiegen.
Nein!
Weil die kommen dann ja danach.
Okay. Stimmt, die kommen ja danach. Das ist ja. Stimmt.
Ja, wir machen es mal andersrum. Wen hättest du als nächstes auf dem Schirm? So.
Wen hätte ich nach den Römern, meinst du, auf dem Schirm?
Ja, also als Denker, als politischen Denker?
Tatsächlich Christus, ja.
Ja, nee, Christus ist kein politischer Denker. Ja, Christus ist ein, nein. Augustinus wiederum.
Augustinus.
Schon. Ja. Kann ich schon mal hier, Augustinus de Civitate Dei, ja, der göttliche Staat. Weil wir müssen, Augustinus ist dann so der erste christliche Wurf, ne? Also Augustinus war ja Bischof und hat sich dann mit der, musste sich dann halt auch auf einmal mit der Frage beschäftigen, ja scheiße, wie organisiere ich das denn jetzt, wenn ich hier auch irgendwie in Leitungsposition bin? Mhm. Ja. Und der übernächste ist dann schon Thomas von Aquin.
Okay.
Und bei Thomas von Aquin fällt dann so eine christliche Lehre mit Aristoteles zusammen.
Na, da sind wir ja dann alle mal gespannt.
Ja.
Thomas Brandt, vielen Dank.
Ja.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Keine Hausaufgaben.
Jawohl.
Wer redet, ist nicht tot.